In der heutigen Folge blicken wir auf falkenhafte Signale aus den USA. Außerdem betrachten wir die sensationellen Zahlen von Nvidia und KI-Fantasie bei Salesforce. Abschließend schauen wir auf die jüngsten Arbeitslosenzahlen hier aus dem Münsterland.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Marco Suttrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, ein herzliches Willkommen zur ersten Folge Märkte kompakt im September. Heute beginnt nicht nur meteorologisch der Herbst. Mit dem 1. September beginnt auch einer der statistisch schlechtesten Börsenmonate des Jahres. Deshalb bin ich echt mal gespannt, was der September 26 für uns bereithält. Ob er der Statistik da gerecht wird oder ob es dann doch vielleicht in diesem Jahr einen goldenen Herbst gibt.
Auf jeden Fall wurden viele Statistiken in diesem Jahr schon, ich sag mal, nicht bestätigt, wenn man so möchte. Ja. Also es war, ich glaube, jetzt gerade im Sommer in Jahren, wo Midterm-Wahlen sind, wo man auch eher dann doch schwächere Wochen sieht, aber wo wir insgesamt ja auch ordentlich durch den Sommer gekommen sind. Also ja, schauen wir mal.
Ja. Ich persönlich mag den Herbst, ja. Es ist zwar der Abschied vom Sommer und die Vorbereitung auf den Winter, aber mit einer reichhaltigen Farben und Erntevielfalt. Ne? Daher, Marco, ganz wichtig, in den nächsten Wochen noch reichlich warme Sonnenstrahlen und Erinnerungen für die kalten und dunklen Wintertage sammeln.
Ja,
hast du ja auch gemacht, ne?
Ja, habe ich gemacht. Wir sind auf den Philippinen jüngst gewesen im Urlaub. Da ist zwar Regenzeit aktuell, aber wir hatten Glück, auch relativ viel Sonnenstrahlen mitbekommen.
Okay, super. Ja, schauen wir zuerst mal auf die vergangene Woche. Der DAX hat die vergangene Woche mit einem Plus von 1,7% beendet. Ist mit 26.570 Punkten rausgegangen aus der Woche. Der Start gestern war nicht so gut. Ne? Da kommen sehr wahrscheinlich dann übers Wochenende, kamen noch so ein paar Punkte Öl. Iran ist nochmal dazugekommen, Zinsentwicklung, aber da kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
In der letzten Woche war der Topwert im DAX die Deutsche Bank. Verliererseite war Siemens Energy, hat das Feld dort angeführt. Der S&P 500 ging mit einem leichten Plus von 0,5% aus der Woche raus. Da war PayPal mit einem zweistelligen Verlust das Schlusslicht im Index. Die Aktie hat gut 13% verloren und war da im Wochenverlierer im S&P und im Nasdaq.
Das ist, glaube ich, die geplante Übernahme ein bisschen zerschlagen.
Genau,
ne?
Das Advanced Stripe Konsortium hatte ja einen Übernahmeversuch. 53 Milliarden Dollar wurde geboten, $60,50 je Aktie. Und hat das wohl aufgegeben. Mhm. Genau. Aber es gab auch Gewinner. Software führte den Index in der letzten Woche an. Synopsys, Veeva Systems, ServiceNow, CrowdStrike und Salesforce. Jeweils mit zweistelligen Zuwächsen. Zu Salesforce komme ich gleich nochmal. Die Aktie legte den stärksten Wochengewinn im S&P vor. 22,4% ging es nach oben, nachdem das Unternehmen die Jahresprognose angehoben hatte und eine Partnerschaft mit Anthropic angekündigt hat. Nasdaq auch plus 0,4%. Auch dort waren die Software-Titel auf der Gewinnerseite. Und beim Öl ging es in der vergangenen Woche minus 5% runter. Das war der stärkste Wochenrückgang seit 3 Wochen. Hintergrund waren die schrittweisen Erholung der Ölflüsse durch die Straße von Hormuz. Goldman hatte da eine Schätzung von 15 bis 16 Millionen Barrel Golfexporte aus dieser Region. 5 bis 6 Millionen über dem Tiefpunkt aus März. Gerüchte über mögliches Abkommen zur Wiederöffnung des Seewegs. Und dann kam das Wochenende.
Ja.
Da ist der Ölpreis dann doch wieder
gestiegen.
Ja.
Ja. Genau, passt vielleicht an der Stelle ganz gut. Die meisten werden es ja schon mitbekommen haben, aber die USA hat eben erneut Angriffe im Iran geflogen. Sie sind 2 iranische Raketenwerfer gewesen. Die Angriffe fanden wieder mal statt auf der Insel Larak. Larak liegt ja in der Straße von Hormuz, ist ja strategisch super wichtig. Klar, das iranische Außenministerium hat die Angriffe verurteilt. Mehrere iranische Soldaten sind auch wohl dabei gestorben. Und die iranischen Revolutionsgarden reagierten direkt mit Vergeltungsschlägen. Laut eigenen Angaben, also vom Iran, wurden 2 Stützpunkte in Jordanien angegriffen. Zusätzlich eine Militärbasis Al-Minhad, die liegt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also Es hat sich wieder etwas hochgeschaukelt, sind auch die ersten Angriffe seitens der USA gewesen seit einem Monat. Und du sagtest es gerade, der Ölpreis hat natürlich dann entsprechend wieder reagiert.
Ja, Brent wieder über 90, ne?
Ja, genau. Und vielleicht auch an der Stelle, passt vielleicht auch ganz gut, gestern kam die Inflationsrate, die aktuelle für Deutschland, für den August, 2,9% nach 2,8 im Juli, also man sieht, es steigt weiter etwas und dafür sind auch vor allem die Energie- und die Ölpreise verantwortlich. Man sieht es auch daran, dass die Kerninflation ohne Nahrungsmittel, ohne Energie nur bei 2,4% liegt. Zusätzlich kommt dazu Niedrigwasser, auch ein viel besprochenes Thema in den letzten Wochen im Rhein, was eben für höhere Preise in den Lieferketten sorgt. Transportwege, die teilweise komplett wegfallen, also macht es halt alles teurer und man sieht die Entwicklung dann insbesondere eben auch an den Tankstellen. Super E10 kostete im Schnitt im August 2,15 Euro pro Liter, Diesel lag bei 2,20 Euro, also das ist schon echt knackig und auch Dienstleistungen wie Versicherung und Reisen ebenfalls relativ deutlich gestiegen, 2,8%, was relativ stabil in Summe ist. Lebensmittelpreise, die haben gar nicht zugelegt oder 0,1% stehen hier. Das ist relativ stabil. Und ja, so ist vielleicht auch, ich weiß nicht, du kommst gleich auf die Zinsen nochmal, auch seitens Europa eine Zinserhöhung von 2,25 auf 2,5, die jetzt womöglich dann auch wahrscheinlicher wird. Heute kommen die europäischen Inflationszahlen, aber da ist Deutschland natürlich auch maßgeblich mit verantwortlich für die Zahlen. Also da kann man relativ sicher sein, dass auch die steigen werden.
Ja. Genau. Ja, schauen wir nochmal auf die Alternativanlageklassen Bitcoin und Gold. Sind beide mit Minus aus der Woche rausgegangen. Bitcoin nur minus 0,12%. 77.400 Punkte hatten wir Ende der Woche. Oder nicht Punkte, US-Dollar je Bitcoin. Gold hat ein bisschen stärker abgegeben, minus 3%. 4.452 US-Dollar je Feinunze. Ja, Bitcoin und Gold hatten ja schon die letzten Wochen auch ein bisschen Rückenwind, ne? Haben dann doch ein bisschen was wieder von diesem Rückenwind eingebüßt im Zuge der Zinsentwicklung, der Inflationserwartung, steigende Renditen. Also die hängen ja doch sehr stark auch an der Zinsentwicklung dran.
Kevin Warsh hat am Freitag ja auch noch gesprochen.
Genau, ist ja auch dieser hawkische Fettkurs, ne? Ja. Da hast du da auch noch mal was mitgebracht zu der Rede von Jackson Hole-Rede. Ne?
Er hat ja im Mai den Amtsantritt oder die Nachfolge von Jerome Powell dann angetreten, war erst so als Falke auch eingeordnet worden nach seiner ersten Rede, also höhere Zinsen, was den Aktienmärkten erstmal nicht so gefällt, wobei in dem Fall signalisierte er damit auch die Unabhängigkeit der Zentralbank, das war positiv. Dann gab es vor einigen Wochen mal so diese Gerüchte, ja, er telefoniert doch relativ häufig mit Trump, lässt sich vielleicht doch von ihm beeinflussen, was er für Zinssenkungen spricht. Das hat die Märkte dann wieder bewegt und jetzt am vergangenen Freitag ist er auf jeden Fall wieder in dieses Falkenlager gewechselt, weil er schon sehr, sehr deutlich signalisiert hat, eine Zinserhöhung bleibt möglich. Vor allem aufgrund der hohen Inflation in den USA, lag im Juli bei 3,4%. Das Ziel der US-Notenbank, hat er auch nochmal betont, liegt bei 2%. Und er sagt ihm relativ klar, die Inflation muss klar und schnell Richtung Ziel sinken. Sonst habe die Fed bei der Inflationsbekämpfung eben noch deutlich Arbeit vor sich. Und das hat dazu geführt, dass jetzt Zinserhöhungen auch in den USA wahrscheinlicher geworden sind. Ich glaube, vor der Rede waren es 30% Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung für September, Oktober. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit auf 60% geklettert, vielleicht auch sogar etwas höher. Der Dollar ist etwas fester Dreck geworden. Also das hat natürlich dazu geführt, steigende Zinsen. Das hat am Freitag Gold und Silber richtig wehgetan.
Dollar auch, natürlich.
Ja, Dollar, genau, steigende Dollar hat dem Goldpreis auch direkt wehgetan. Ja, das hat schon gewirkt am Freitag. Aber in Summe, glaube ich, ein positives Signal, dass man schon diese Unabhängigkeit der Notenbank auch weiter sieht. Steigende Zinsen hin oder her, ich glaube, das steht vor allem anderen.
Ja, und auf diese Berichte haben natürlich dann gerade auch die kurzfristigen Zinsen deutlich stärker reagiert, ne?
Ich glaube, auf die langfristigen Zinsen, und da kommt vielleicht wiederum Donald Trump mit ins Spiel. Also die höheren Zinsen wirken ja inflationsdämpfend und die langfristigen Renditen könnten dadurch natürlich kurzfristig sogar eher tendenziell etwas sinken, wenn man sagt, ja, Inflation, die schaffen es, die zu bekämpfen. Also vor dem Hintergrund vielleicht auch positiv für die USA, darüber die langfristigen Renditen etwas in den Griff zu bekommen. Aber der Bondmarkt ist da sehr, sehr eigen. Das ist so ein Thema, das wird es zu beobachten gelten in den nächsten Wochen. Ja.
Ja, bei den zweijährigen Treasuries ging es um 12,8 Basispunkte hoch, also auf 4,36%. Du hast das ja gerade schon angesprochen mit die Wahrscheinlichkeit, die dort eingepreist wird, was die Zinsanhebung angeht. Bei den Zehnjährigen gab es nur einen moderaten Anstieg. Allerdings haben wir in der vergangenen Woche da auch schon drüber berichtet, notieren wir natürlich bei den Zehnjährigen in Amerika als auch in Deutschland oder Europa ja auf ein Mehrjahreshoch. Ne? Ja. Also da sind wir schon wirklich,
ich glaube seit 2011, wenn nicht sogar etwas länger, das ist wirklich ein extremes Niveau.
Ja. Ja. Amerikanische Treasuries, die Zehnjährigen bei 4,75, in Deutschland Bundesanleihen 3,31. Ja. Da haben wir schon ein hohes Niveau, ne?
Definitiv, ja.
Genau. So viel zum Rückblick.
Schauen wir auf die Zahlen.
Ja. Was hast du mitgebracht?
Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Welt. Müssen wir natürlich drauf schauen, auch wenn es gefühlt schon wieder recht lange her ist, weil die Zahlen kamen am Mittwoch, also an dem Tag nach der letzten Aufnahme. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das hier nochmal zu besprechen und einzuordnen. Ja. Weil Nvidia hat wieder mal auch sehr, sehr starke Zahlen geliefert. Im vergangenen Quartal machte der Chipkonzern einen Umsatz von ungefähr 96 Milliarden Dollar. Besonders stark natürlich wieder einmal das Geschäft mit den Rechenzentren. Also dieser Data-Center-Bereich brachte alleine rund 89 Milliarden oder hat 89 Milliarden Dollar beigesteuert zu dem Umsatz in Summe. Im Vergleich zum Vorjahr 117% zugelegt. Also auch vor 12 Monaten waren es ja auch schon sensationelle Zahlen. Wieder mal mehr als verdoppelt. Die großen Treiber dahinter ist ja das alte Lied, wenn man so will, die Tech-Riesen, ob es jetzt Amazon ist, Microsoft, Google, Meta, die eben hunderte Milliarden Dollar investieren in den Ausbau der KI-Rechenzentren, um ihre Modelle wieder voranzubringen. Davon profitiert Nvidia eben weiterhin sehr, sehr stark. Und noch beeindruckender, muss man sagen, der Gewinn. Unter dem Strich verdiente Nvidia im vergangenen Quartal fast 60 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg von 126%. Also man sieht, der Gewinn steigt schneller als der Umsatz. Die Margen werden also noch ausgeweitet. Völlig verrückt. Also rechnerisch, pro Minute hat Nvidia im vergangenen Quartal 460.000 Dollar verdient. Rund um die Uhr. Jede Minute 460.000 Dollar. Also das sind beeindruckende Zahlen, finde ich. Und wir beide sind ja fußballaffin. Mal geschaut, von dem Gewinn könnte, wenn das möglich wäre, so einfach Fußballvereine zu kaufen, könnte Nvidia Real Madrid, Bayern München, Manchester City, FC Barcelona kaufen und hätte noch mehr als die Hälfte des Geldes übrig. Also das sind Dimensionen. Volkswagen könnte in einer Summe direkt übernommen werden von einem Quartalsgewinn. Also wirklich beeindruckende Zahlen. Nvidia mit Marktkapitalisierung, ich sagte es gerade, 5,24 Billionen Dollar wert. Damit wieder Platz 1. Apple hatte sich den Platz ja kurz geholt vor einigen Wochen mal. Jetzt mit 4,67 Billionen Dollar, Apple wieder relativ weit dahinter. Sieht man eben, die Aktie hat auch positiv reagiert, ist 10% gestiegen in dem Moment der Zahlen. Erst kurz etwas verhaltener reagiert, aber dann hat der Markt sich auf die positiven Dinge fokussiert. Auf Wochensicht 2,5%, also hat er jetzt in den letzten Tagen wieder ein bisschen abgegeben. Seit Jahresbeginn 18%. Ist eine gute Performance, wobei man sieht, eine AMD und so weiter, die sind im laufenden Jahr schon nochmal deutlich stärker gelaufen, aber insgesamt auf 5 Jahre hatte ich nochmal gesehen, Kurs verzehnfacht, also sensationell. Fürs laufende Quartal werden sogar 108 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt und viele fragen sich dabei, wo soll eigentlich dieser zusätzliche Umsatz immer wieder herkommen, weil die Hyperscaler ja schon so, ich sag mal, so ein Gas geben bei den Investitionsausgaben, den Kapazitätsinvestitionen und immer häufiger fällt dabei ein Name, nämlich SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen ist wahrscheinlich einer der neuen Großkunden für Nvidia-Chips. Hintergrund ist eben auch für SpaceX, dass sie die KI-Rechenzentren ausbauen. Und Elon Musk hat angekündigt, dabei eben auf Nvidia-Chips zurückgreifen zu wollen. Und das ist durchaus nochmal ein Investment-Case für Nvidia. Man weiß es nicht genau, wie viel es ist, aber steht im Raum, dass schon 5% vom Umsatz von SpaceX kommen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist...
Wir hatten es ja letzte Woche auch schon mal im Podcast, das jetzt auch wirklich das relativ zügig ins Orbit gehen soll.
Ja, Genau, das wäre womöglich auch für Nvidia wiederum Treiber. Ja. Ja, also sieht man, wie breit die einfach auch vernetzt sind. Ne? Mhm. Also sehr, sehr interessant. Gilt es weiter zu beobachten. Aber insgesamt, wenn man überlegt, die Margen, die haben immer noch durchgesetzt. Da war ja oft eine Diskussion, wie lange können die Margen halten? Vor 2 Jahren schon. Also man sieht bislang.
Ja, ist ja auch jetzt vor ein paar Wochen nochmal Preisanhebungen angekündigt, ja, aufgrund der gestiegenen Speicherchips. Also geben das auch direkt weiter.
Ja, genau. Ja. Und es wird oft von diesen Hyperscalern gesprochen, aber trotzdem wird auch zusammengearbeitet mit KI-Entwicklern, mit Startups, staatliche Projekte, auch da ist Nvidia mit drin. Also die haben schon insgesamt eine sehr, sehr breite Basis. Und wenn man insgesamt die Zahlen mal sieht, ist es so, dass das Unternehmen jetzt gar nicht mal unbedingt teuer ist. Also wenn man die erwarteten Gewinne 2027 nimmt und den aktuellen Kurs zugrunde legt, beträgt das Kursgewinnverhältnis 13. Also man zahlt das 13-fache des Jahresgewinns. Das ist günstig für ein Technologieunternehmen. Aber natürlich muss man auch sagen, es gibt so ein, zwei Punkte, die muss man sicherlich auch beobachten. Eben, wie lange können diese Margen weiter durchgesetzt werden? Klar, man ist sehr, sehr abhängig von dem KI-Thema in Gänze. Das Thema Kreislaufwirtschaft hatten wir auch in den letzten Wochen öfter mal mit drin. Ja. Also ja, dass sich so gegenseitig finanziert wird. Eins dieser Beispiele, OpenAI, die eben auch ein neues Rechenzentrum betreiben möchten, wo es dann eine Finanzierungsgarantie von Nvidia an OpenAI gibt, die damit dann wiederum Chips von Nvidia kaufen. Ja, das sind natürlich alles Dinge, wenn da irgendwo einer mal Probleme bekommt, sind sie alle miteinander verbunden. Das sind Punkte, die vielleicht dann auch zu dieser sehr, sehr günstigen Bewertung führen, weil es nicht gänzlich ohne Gefahr ist, das Geschäftsmodell. Aber in Summe muss man sagen, hervorragende Zahlen wieder einmal präsentiert.
Ja, bis Ende 2027 will er doch den Umsatz auf 1 Billion bekommen.
Ja, genau. Jensen Wang hat verkündet. Genau. Mhm. Ja, also beeindruckende Zahlen, wenn der Trend weiter so läuft, wie er läuft.
Zumindest kann man sagen, dass so diese ganze KI-Sorge, die wir haben, für den Moment mit den Zahlen auch ein bisschen ad acta gelegt werden kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall. 108 Milliarden fürs laufende Quartal. Also wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann ist man irgendwo bei 450, 1 Billion in Aussicht, wäre ungefähr nochmal eine Verdopplung. Ja. Also ist viel, aber ist ja in diesem Kontext, was wir auch gesehen haben in der Vergangenheit, dann durchaus etwas, wo man sagen kann, ist nicht komplett unrealistisch. Ja. Ne? Ja. Also wirklich beeindruckend, was da wieder mal präsentiert wurde von Nvidia. Die Aktie hat positiv reagiert. Hilft natürlich auch den Indizes dann in dem Moment, weil die Aktie aufgrund ihrer Marktkapitalisierung eben so hoch gewichtet ist dann im S&P 500, Nasdaq und so weiter. Gut. Das soweit einmal kurz zu Nvidia. Du hast auch ein amerikanisches Unternehmen.
Genau. Wie schon beim Rückblick berichtet, war die Aktie von Salesforce in der vergangenen Woche extrem stark unterwegs. Salesforce ist das weltweit führende Unternehmen für cloudbasierte CRM-Lösungen, also Kundenmanagement. Und das Unternehmen bietet eine Plattform, die Unternehmen hilft, Kundendaten zentral zu erfassen, zu analysieren, zu nutzen, Vertrieb, Marketing, Service dort zu optimieren. Salesforce selbst sieht sich da als Nummer 1 Player für KI-basierte CRM-Lösungen, besonders mit seiner Agentforce-Plattform, welche KI-gestützte Tools bereitstellt, die Prozesse rund um den Vertrieb und die Kommunikation autonom unterstützen. Viele andere große Softwarefirmen, so wie SAP, bieten zwar ebenfalls CRM-Lösungen, sind aber oft breiter aufgestellt und integrieren dieses als Teil eines größeren ERP-Systems, also neben zentralen Geschäftsprozessen wie Finanzen, Einkauf, Produktion, Personal. Und Salesforce konzentriert sich ganz klar auf dieses CRM, bietet Innovation bei KI-Funktionen und einfache Integration von Drittsystemen. Und die Salesforce-Aktie legte am vergangenen Mittwoch auch um satte 23% zu, nachdem eine erweiterte Partnerschaft zwischen Salesforce und Anthropic, also sind wir auch wieder im KI-Thema, bekannt gegeben wurde. Unter dem Begriff CloudForce verbirgt sich die Integration von Claude, also der KI von Anthropic, als Erweiterung speziell für Salesforce-Kunden. Ja, dazu gab es auch noch gute Zahlen. CEO Benioff sprach von einem der besten Quartale aller Zeiten und berichtete von einem Unternehmenswachstum von 11%, also nur 11%. Wenn man die Nvidia-Zahlen hört, ist das natürlich eine ganz andere Liga. Auf 11,3 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 3,5 3,5 Milliarden US-Dollar. Auch da fast 90% mehr als vor einem Jahr. Und auch im Q3 will das Unternehmen das Wachstumstempo hochhalten. Der CEO ergänzte, KI schafft wirklich Mehrwerte auf allen Ebenen auf der Plattform. Und die Sorge vor einer Disruption von Software durch KI, die war ja doch die letzten Monate durchaus spürbar an den Märkten, die rückt damit deutlich in den Hintergrund. Der Kurssprung war bestimmt auch eine Folge einer vielleicht zu pessimistischen Positionierung des Marktes in diesen Werten. Aktuell notiert die Aktie bei $256 und im Vergleich zum Jahresbeginn nur noch 3% im Minus, wo es Ende Juli noch ein Minus von minus 40% war. Also da war diese Disruptionsangst, die war absolut gegeben.
Gut, ein bisschen ausgepreist in den letzten Wochen.
Genau. Ne? Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 17 gehandelt. Das Forward-KGV liegt bei 15. Und auch da scheint die Aktie in der relativen Betrachtung nicht zu teuer zu sein. Kursziele wurden entsprechend auch von den Analysten in den letzten Tagen angepasst. JP Morgan hat von 250 auf 265 hochgezogen, Deutsche Bank von 255 auf 275, die Citi auf 233, UBS. Im Durchschnitt der 55 Analysten haben wir so ein Ziel von $275. Vielleicht stellt sich ja dann doch in Zukunft nicht mehr die Frage, Hardware oder Software, vielleicht kann beides auch unter KI profitieren.
Genau. Ich habe mal geschaut, eine SAP, ähnlicher Trend wie das, was du gerade beschrieben hast, im Tief 130 Euro, Ende Juni müsste es ungefähr gewesen sein, steht jetzt bei fast 190. Ja. Also da sieht man auch schon eine massive prozentuale Erholung.
Ja. Genau. Mhm. Ja, so viel aus den USA. Schauen wir in die Region.
Ja, schauen wir in die Region. Vielleicht vorher, das habe ich gerade vergessen, vielleicht kurz zum Votum auch der DZ-Bank zu Nvidia. Die haben das Kaufen-Votum bestätigt, aber den Fair Value nochmal deutlich nach oben genommen. Nach den Zahlen, $275 waren das vorher, 320 sind es jetzt, bei einem aktuellen Schlusskurs irgendwo so bei $210, $215. Also nochmal massives Aufwärtspotenzial, das vielleicht kurz nochmal als Nachtrag. Ja, in der Region wurden jetzt seitens der Wirtschaft aktuell am 28.08. die Arbeitslosenzahlen hier in der Region mal betrachtet und im August ist die Arbeitslosigkeit in weiten Teilen des Münsterlandes leicht gestiegen. Also man sieht es in den Kreisen Borken, Coesfeld, auch in der Stadt Münster. Im Vergleich zum Vorjahr, das muss man sagen, sieht die Lage allerdings etwas besser aus. Konkret die Zahlen, wir gehen es mal durch, im Kreis Borken sind aktuell etwa 10.100 Menschen arbeitslos gemeldet, knapp 400 mehr als im Juli, aber ich sagte das gerade im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl relativ deutlich sogar gesunken, Arbeitslosenquote liegt bei 4,5%. Im Kreis Coesfeld 5.300 Menschen ohne Job. 300 mehr als im Vormonat, auch hier sieht man eben den Rückgang zum letzten Jahr. Arbeitslosenquote sogar nochmal niedriger mit 4,1% im Vergleich zum Kreis Borken. Also beides sehr, sehr ordentliche Zahlen. Ich gehe gleich nochmal auf die Gesamtdeutschlandzahl ein. In Münster, Arbeitslosigkeit, gut, ist eine Stadt. Arbeitslosenquote liegt etwas höher mit 5,2%, aber auch da im Vergleich zu anderen Städten wirklich richtig positiv. Man sieht hier, Arbeitslosigkeit oder Zahl der Arbeitslosen ist oder liegt bei etwa 9.700 Menschen. Leichtes Plus bei den offenen Stellen sieht man hier. Und wenn man dann alles mal übers Münsterland betrachtet, ist es so, dass hier im Münsterland ungefähr knapp 50.000 Menschen aktuell arbeitslos gemeldet sind. Das sind 1.700 in Summe mehr als im Juli. Verglichen zum Vorjahr ist es aber auch hier ein niedrigerer Wert. Arbeitslosenquote für das gesamte Münsterland liegt bei 5,1%. Und wenn man dann mal den Wert für Deutschland heranzieht, der da liegt bei 6,5%, ist jüngst auch um 0,1% gestiegen, sieht man eben, dass wir im Münsterland mit 1,4% weniger Arbeitslosigkeit, das ist schon richtig, richtig viel, weiterhin auch eine sehr, sehr stabile, wirtschaftlich starke Region eben auch darstellen. Ja, das wäre mal einmal aus der Region, jüngste Zahlen zu dem Thema. Dann lass uns noch schauen, was diese Woche so los ist. Insgesamt wird es ja ein bisschen ruhiger.
Es wird ein bisschen ruhiger, aber wir bekommen auch dort Ende der Woche am Freitag auch nochmal den Arbeitsmarktbericht aus den Staaten.
Ist auch wichtig für die Zinspolitik.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auch wichtig für die Zinspolitik, hast du ja auch noch gesagt, heute die Inflationsdaten aus Europa.
Ja.
Wir haben nochmal Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe, die heute Nachmittag reinkommen. Am Donnerstag nochmal die Einkaufsmanager-Indizes für das Dienstleistungsgewerbe. Ja, und Freitag, wie gesagt, Arbeitsmarktbericht. Heute nochmal den JOLTS-Bericht, heute Nachmittag. Also eigentlich ein buntes Spektrum an volkswirtschaftlichen Zahlen. Auf Unternehmensseite wird es ein bisschen ruhiger. Heute kommen noch Palo Alto, Dell, MongoDB, Swiss Life, Sasol mit Zahlen. Morgen Broadcom, Snowflake, Prosus, National Grid, Imperial Brands, Brown-Forman.
Und dann auch wieder viel Tech auch mit dabei. Ja,
Donnerstag Zscaler, Zscaler, ja. DocuSign, Lululemon und Victoria's Secrets.
Ja, guck mal. Ja. Das hat doch noch einiges.
Ein bisschen los. Was haben wir noch vor uns, genau.
Ja, prima. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen eine gute Woche. Genießen Sie die Sonnenstrahlen.
Genau, sammeln Sie noch
ein bisschen. Kürzer werdenden Tagen. Und ja, freuen uns natürlich über Ihr Feedback, wie immer, unter podcast@forwardprivatebanking.de und sagen nochmal vielen Dank. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Zuhören.
Alles Tschüss. Gute, ne? Bis dann. Ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.